Er bevollmächtigt in Schwachheit, so das Thema der zweiten Einheit heute Nachmittag. Und ich lese uns dazu aus dem 12. Kapitel unseres zweiten Korintherbriefes die ersten 10 Verse. Kapitel 12, 1 bis 10. Wenn schon gerühmt werden muss, mag es zwar nicht fördern, so will ich aber auch zu den Erscheinungen und Enthüllungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass solcher vor 14 Jahren, ob im Körper weiß ich nicht oder außerhalb des Körpers, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis zum dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von solch einem Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unbeschreibbare Dinge hörte, die dem Menschen nicht auszusprechen erlaubt sind. Für einen solchen werde ich mich rühmen, aber an mir selbst werde ich nichts rühmen, außer den Schwachheiten an mir. Denn wenn ich mich auch rühmen wollte, so würde ich deshalb nicht unbesonnen sein, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich schone euch aber, damit mich niemand über das hinaus einschätze, was er an mir erblickt oder etwa von mir hört. Damit ich mich nun nicht wegen der Außerordentlichkeit der Enthüllungen überhebe, wurde mir darum ein Splitter für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, um mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Dieser halb sprach ich dreimal zum Herrn flehentlich, dass jener von mir abstehen möge. Doch er hat mir versichert, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Sehr gern werde ich daher eher die Schwachheiten an mir rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Darum ist mir wohl zumute, selbst in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, unter Druck um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Schwachheit. Ich rühme mich meiner Schwachheit. In Schwachheit leben. Schwach, das heißt ganz wörtlich, nicht stehen können. Ist also jetzt gar nicht übertragen, geistlich oder so gemeint, sondern Paulus redet direkt von körperlicher Schwäche, von Krankheit. Das gibt es also auch bei Christen. Auch Christen, auch engste Zeugen Jesu Christi werden krank. Der Bruder des Herrn, der Jakobus, rechnet auch ganz direkt damit, ist jemand krank unter euch? Paulus redet hier von seiner Krankheit. Wir wissen nicht genau, was das war. Es könnte leibliche Schwäche in dem Sinn von Anfällen gewesen sein oder eine Augenkrankheit, ist ja auch im Grunde nicht wichtig. Paulus ist ein kranker Mensch. Auch Christen sind und werden krank. Wenn man sagt, und das hört man immer wieder, ich liebe das Wort Charismatiker nicht, aber wie soll man anders das unterscheiden? Leute, die bewegt sind, sage ich mal. Gott will keine Krankheit, sagen sie. Stimme ich vollkommen zu. Klar, Gott will keine Krankheit. Aber in dieser kranken Welt, in dieser vergehenden Welt, ist das auch unsere Wirklichkeit als Christen. Gott hat in der Schöpfung keine Krankheit eingeschaffen. Und es heißt in der Vollendung, es wird kein Schmerz, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod mehr sein. Ja, sage ich, Gott will keine Krankheit. Aber jetzt in dieser Zeit, dieser vergehenden Welt, ist es auch unsere Wirklichkeit als Christen. Drei Gründe, warum auch Christen krank sind. Der erste ist ganz lapidar, Krankheit ist auch immer wieder Folge der Sünde. Krankheit ist Folge der Sünde. Eine der wichtigsten Geschichten, Markus 2, dieser Kranke, den sie da auf der Matratze zu Jesus bringen und dann durchs offene Dach hinunterlassen. Und das erste Wort, als Jesus ihn ansieht, da sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Er sieht ihm das an, was die Ursache seiner Lähmung ist. Es steht hier im griechischen Text, Paralytikos sei er gewesen. Wenn ihr das nachschlagt in einem Lexikon, dann wird es so erklärt, durch ausschweifendes Leben geschwächt. Paralytikos, Krankheit als Folgen der Sünde. Auch Christen müssen verantwortlich mit dem Alkohol umgehen. Wer zu viel säuft, kriegt es an der Leber. Das ist so. Krankheit als Folge der Sünde. Das darfst du dich ruhig fragen. Ist diese Krankheit, die ich jetzt habe, ist es eine Folge eines Lebens, das nicht nach dem Willen Jesu ist? Es kann manches Mal sein, aber das weißt nur du selber. Du kannst nicht zu einem anderen sagen, und, aha, du hast Schnupfen, was hast du gestern gesündigt? Das weiß ich nur selber, Krankheit als Folge der Sünde. Zweitens, Krankheit, weil wir mitleben in einer kranken Welt. Wir leben, so sagt der Paulus, im Leibe dieses Todes. Und Tod, das ist der Vergehen. Wer sagt, Gott will keine Krankheit und er heilt alle Krankheit auf dieser Erde, der muss auch sagen, deswegen sterben Christen nicht. Krankheit ist in jeder Form ein Antrittsbesuch des Todes. Und unser Körper ist dem verfallen. In dem Augenblick, in dem ein Mensch geboren wird, setzt schon diese Kette des Sterbens ein. Zellen sterben ab. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Alle 7 Jahre sei man völlig neu in allen Zellen. Man sieht es noch nicht mehr so, wenn man älter wird. Bis man 20 ist, werden mehr Zellen aufgebaut als abgebaut. Aber ab da beginnt's. Ab 20 wird abgebaut. Da kann man machen, was man will. Wir leben in diesem Vergehen. Krankheit ist Ausdruck dieses Vergehens. Dieser todverfallenen Welt. Und drittens, Krankheit zur Erziehung, zur Eingründung, zur Prüfung. Der Hiob-Gedanke. Dass Krankheit uns in immer engere Verbindung mit unserem Herrn bringt. Herr, ich halte auch da an dir fest. Vorbereitung auf die Ewigkeit. Da besuche ich eine Frau immer und immer wieder in der Gemeinde. Sie hat ein Bein, wurde ihr abgenommen. 14 Jahre lang lag sie im Bett, am Schluss auch noch das zweite Bein. Es ging ihr wirklich dreckig immer wieder. Und dann begrüßt sie mich einmal und sagt, Herr Pfarrer, im Himmel kann ich wieder springen wie ein Hirsch. Jawohl. Ihre Krankheit hat sie sehnsüchtig gemacht und die Vorfreude auf die Ewigkeit gestärkt. Auch Christen sind und werden krank, so ist das. Luther hatte zeitlebens Magenprobleme. Der große Evangelist und Prediger Sperzen, der hatte es auf der Lunge. Der württembergische Erweckungsprediger Hofacker wurde keine 40 Jahre alt, er starb an TB. Unser hochverehrter Fritz Grünzweig ist in einem Gehirntumor nicht leicht gestorben. Der Theologe Klaus Bockmühl, auf den wir alle so viel Hoffnung gesetzt hatten im evangelikalen Lager, er ist an Speiseröhrenkrebs gestorben. Auch Christen werden krank, sterben. Und dann kommen sie und sagen, du hast zu wenig geglaubt. Es gibt keinen unbarmherzigeren Satz. Du hast zu wenig geglaubt. Gott heilt nicht jede Krankheit. Das ist nicht biblisch. Wie sollen wir mit der Krankheit, und jetzt sind wir an dem Punkt Schwachheit, wie sollen wir mit Krankheit umgehen? Ein ganz schlichter Satz. Ist jemand krank unter euch? Der ist hoffentlich privat versichert. Der geht sofort zum Spezialisten. Ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie ihn salben mit Öl. Ich frage dich, hast du das schon mal gemacht? Oder ist das exotisch für dich? Warum tust du das eigentlich nicht? Das ist der biblische, das ist die biblische, schlichte, einfache Linie. Ist jemand krank unter euch? Letzten Sonntag, bevor ich zum Gottesdienst ging, ein Anruf von einer Frau und sie sagte, Herr Pfarrer, ich habe seit gestern, kann ich mich kaum mehr bewegen. Ich habe so im Rücken irgendein eingeklemmter Nerv oder was. Und bevor ich zu einem Arzt gehe, möchte ich nach Jakobus 5 handeln. Ja, ich bin nach der Predigt zu ihr gegangen. Ich habe gebetet, sie gesalbt mit Öl. Der Herr hat es weggenommen. Der Herr hat es weggenommen. Wenn du das nie machst im Gehorsam, wie willst du erleben seine Kraft? Er rufe zu sich die Ältesten, dass sie ihn salben mit Öl und über ihn beten. Wichtig, der rufe zu sich. Ich finde in der Bibel keine Aufforderung zu Heilungsgottesdiensten. Der Herr Jesus hat nie gesagt, in Kapernaum kommen alle her, die ihr schwer schnauft und ihr Plattfüße habt und was weiß ich. Ich mache euch alle gesund. Plattfüße sage ich jetzt bewusst. Ich war mal auf so einem Heilungsgottesdienst. Und dann kam doch der Prediger, war ein Amerikaner, also nicht alles Gute, kommt aus USA, und hat gesagt, heute heile ich alle mit Plattfüßen. Ich habe mir dann überlegt, ob ich das habe, müsste ich mich mal untersuchen lassen. Aber das kann man ja auch schwer nachprüfen. Ja. Ich kenne das biblisch nicht Heilungsgottesdienste, sondern in der Verkündigung des Wortes Gottes, in dem sind die Leute auch gekommen und haben gebeten, zeig deine Kraft. Wenn es um Heilung geht, im biblischen Bereich unter dem Anspruch, jetzt handelt Jesus, gibt es drei ganz einfache Kriterien, wo ich unterscheiden kann, ist das jetzt Gottes Geist oder ein anderer Geist. Das erste einfache Kriterium, wird Geld verlangt. Bei diesem Heilungsgottesdienst, oder auf dem Killesberg, kam der Prediger und ich habe nichts Unbiblisches an seiner Predigt gehört. Aber als er dann gesagt hat, jetzt beginnt er zu heilen, hat er gesagt, wir wollen zuerst dem Herrn ein großes Dankopfer geben. Das haben wir dann gemacht. Da gingen so Eimerle durch und wir haben dem Herrn ein Dankopfer gegeben. Und dann war die Musik, hat jemand gesungen. Und dann trat er wieder vor und sagt, das ist noch zu wenig. Wir wollen noch mal ein Dankopfer geben. Der Herr ist nicht zufrieden. Ich habe gedacht, wer ist jetzt nicht zufrieden? Und dann haben wir noch mal die Eimerle helfend gefüllt. Dreimal haben wir ein Dankopfer gegeben. Also da war mir es äußerst fraglich. Äußerst. Wird Geld verlangt. Das zweite Kriterium, wird eine Person in den Mittelpunkt gestellt. Ich hatte es auch im Kreuz, fürchterlich eine Zeit lang. Konnte mich kaum bewegen, ist ja klar, bei so viel Autofahren und Wintergewittern, das kommt, kannst nichts machen. Und dann kam ich an einem Abend in eine Gemeinde und anschließend so noch zum Gespräch mit einer Familie und habe gesagt, das ist jetzt so schade, dass sie jetzt erst kommen. Gestern war der und der da, der hätte sie sofort geheilt. Wird eine Person in den Mittelpunkt gestellt. Das ist nicht der Geist Gottes. Und das dritte Kriterium wird es vom Glauben abhängig gemacht. Du musst mehr glauben. Du glaubst zu wenig. Nein, ganz schlicht steht das hier. Der rufe zu sich die Ältesten, dass sie ihn salben mit Öl. Da wird schon das, diese Zeichenhandlung, Öl steht für den Heiligen Geist. Da weise ich weg von mir, auch übrigens die Mehrzahl, die Ältesten, da geht es nicht um einen Einzelnen. Ich nehme bei solchen Begegnungen, wenn ich da gebeten werde, in der Regel immer jemand mit. Es geht nicht um eine Person. Salben mit Öl, eine Zeichenhandlung. Was jetzt geschieht, was wir jetzt erbitten, ist nicht meines. Jetzt will Jesus handeln. Bekennet, das ist das dritte, bekennet einander eure Sünde. Dass wir diese erste Ursache für Krankheit ehrlich sagen. Ehrlich sagen. Wenn sie denn da ist. Und das vierte, jetzt wird Jesus handeln. Es ist keine automatische Heilungsgarantie. Es heißt dreifach, er wird dem Kranken helfen. Übersetzt Luther. Heißt eigentlich ganz wörtlich, er wird ihm Kraft zum Tragen geben. Kann durchaus sein, dass die Krankheit bleibt, aber in dieser Krankheit gewinne ich Hoffnung. Sie wird mir zum Segen. Das zweite, er wird den Kranken aufrichten. Da steht eigentlich das Wort auferwecken. Ich sage einfach schlicht, er wird ihn auf den Tod vorbereiten. Die Krankheit ist zum Tode. Er wird ihn vorbereiten. Und das dritte, genauso einfach, er wird gesund werden. Das überlassen wir dem Herrn, was er jetzt tut. Aber er wird handeln. Er wird handeln. Warum geschieht bei uns so wenig Heilungskraft? Ja, weil wir es nicht wollen. Weil wir es nicht wollen. Einer hat mal so gesagt, unsere Väter, die haben noch mit Inbrunst gesungen, bewahre uns Herr vor Feuer und Hagelnot. Das müssen wir nicht mehr singen. Wir haben die württembergische Gemeindeversicherung. Wir müssen auch nicht mehr kommen und rufen zu sich die Ältesten. Wir sind versichert. Die Gesundheitskasse, die AOK oder was wir da haben. Beste medizinische Versorgung. Wir erleben das in Indien ganz anders. Bei diesem Büchlein, ich glaubte an die Zitrone so, da habe ich das aufgeschrieben, wie der Herr Jesus hier wirklich Macht gegen Macht setzt, wo der Satan seine Macht einsetzt, um Menschen zu verderben, da setzt Jesus Wunderzeichen, seine Macht dagegen. Wir waren in einer Gemeinde, da war eine kleine Kirche, wurde eingeweiht und am Schluss des Gottesdienstes brachten, so wie da in der Bibel, vier Männer eine Frau nach vorne. Der sah man an, also, da geht's aus. Die konnte nicht mehr laufen, sie haben sie halb getragen. Und dann stand sie vor uns und dann haben sie gesagt, bitte betet über ihr und salbt sie mit Öl, dass sie, der Herr Jesus an ihr handelt. Und der Singh hat das ganz ungeniert gemacht und dann hat er zu mir gesagt, und jetzt du. Ich habe schon viele Sterbende gesehen. Und ich habe die Frau so angeschaut und habe gedacht, die wird sterben. Und dann habe ich ihr einen Sterbesegen zugesprochen. Ich konnte das nicht so wie der Bischof singen. Und dann sind wir gefahren. Wir waren dann oben, 40 Kilometer weiter weg, in zum Quartier im Missionszentrum in Silero. Und spät abends, so gegen 9 oder 10 Uhr, klopft es. Und dann stehen zwei Männer draußen. Zwei von den Vieren, die die Frau vorgebracht haben. Und die haben uns einen halben Sack Reis gebracht und eine ganz große Bananenstaude mit reifen Früchten und haben gesagt, wir bringen euch den Dank. Die Frau ist gesund. Was habe ich mich geschämt? Ich habe ihren Sterbesegen zugesprochen. Ich habe nicht mit der Kraft Jesu gerechnet. Wisst ihr, so sind wir. Bei uns, da geschieht es so wenig, weil wir, und ich nehme mich jetzt nicht aus, weil wir oft so zweifelnd und ungläubig sind. Uns fehlt oft dieser kindliche Glaube. Ich habe in der Schule Rallye-Unterricht den Kindern, ich glaube Drittklässler, erzählt, die Auferweckung des Lazarus. Ein gewaltiges Wunder. Riesig. Und dann sage ich so völlig unüberlegt, spontan, ich hatte am Nachmittag eine Beerdigung zu halten, dann sage ich zu den Kindern, was wird denn geschehen, wenn ich jetzt heute Nachmittag auf den Friedhof ginge und würde so sagen wie der Herr Jesus. Der hat gerufen, Lazarus, komm heraus. Und ich würde sagen, ich weiß nicht mehr, wer es war, Marie, komm heraus. Und der Sarg würde sich öffnen und die Marie steigt raus. Ich hatte den Gedanke selber fasziniert. Und dann hat ein Mädchen gesagt, nach langem Überlegen, Herr Pfarrer, I dat's it. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja, hat sie gesagt, dann müsstet ihr es immer machen. Das war ein ganz einleuchtender Gedanke. Ich kann ja nicht bei der Marie sagen, Marie, komm heraus, und die kommt. Und die nächste Mal halte ich eine Beerdigung und versenke den Sarg. Dann werden die Leute sagen, irgendwas ist da faul. Ich habe mir dann das nachher vorgestellt, ich würde tatsächlich sagen, Marie, komm heraus und der Sarg wird sich öffnen. Wir würden alle abhauen. Also ich würde wegspringen. Und dann nach einiger Zeit würden wir um die Ecke linsen, ist die wirklich draußen? Und die Kinder haben da den Munder weiter fabuliert. Einer hat gesagt, da müssen wir erst prüfen, ob die nicht scheintot war. Tja, natürlich. Da wird ein Ärztegremium sich versammeln, die Marie untersuchen. Und dann wird eine Mehrheit und eine Minderheitsmeinung geäußert. So wäre das bei uns. Wunder, die nicht in diesem kindlichen Glauben genommen werden. Wir setzen viel zu viel auf den Kopf. Wir waren auf einer Freizeit in Bergen. Nach einer Bibelarbeit hat mich ein Junge gebeten, hat gesagt, du, ich muss mit dir reden. Ja, sag ich, machen wir. Wir sind ein Stück hochgegangen, saßen da am Berg auf dem Bänkle, drunten das Freizeitheim, und er sagt, ich würde ganz arg gern glauben. Aber ich muss erst was sehen. Ich kann nicht einfach so glauben. Ja, habe ich gesagt, Martin, verstehe ich. Wenn ich jetzt sagen würde, Herr Jesus, ich bete, Herr Jesus, der Martin will gern glauben, aber er will was sehen. Lass du jetzt das Freizeitheim 5 Meter in die Luft gehen. Würdest du dann glauben? Ha, der Martin war begeistert. Natürlich, ja, das wäre eine Sache. Dann würde ich sofort glauben, du betest, Freizeitheim geht in die Luft. Da habe ich schon Herzklopfen bekommen. Also sage ich, bete ich jetzt. Harald sagt, eine Bedingung noch. Da sage ich, was noch? Also mehr kann man nicht verlangen. Doch, sagt er, ich möchte zuerst an unserem Freizeitheim durchlaufen. Es könnte ja sein, du hypnotisierst mich. Sage ich, das verstehe ich. Also, ich bete, Herr Jesus, der Martin möchte glauben, Freizeitheim geht 5 Meter in die Höhe, du gehst runter, gehst unten durch, kommst zurück und dann glaubst du. Ja, ja, sagt er, noch eines. Sage ich, warum? Also mehr kann es nicht geben. Doch, sagt er, das Freizeitheim müsste droben bleiben. Da sage ich, warum das? Er sagt, wir fahren ja wieder weg. Und immer wenn ich da in Zweifel kommen würde, dann würde ich schnell hierher zurückkommen, mir das anschauen. Schwebendes Freizeitheim, so groß ist die Macht Gottes, dann würde ich wieder glauben. Ha, der Martin würde nicht an Gott oder Jesus glauben, sondern an schwebendes Freizeitheim. Das ist der Punkt. Dein drittes zu dem, die Bedeutung von den Krafttaten, den Zeichen und Wundern, so wichtig sie sind. Der Herr Jesus sagt, sie begleiten das Wort. Sie sind nicht der Glaube, die Mitte selber. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, wunderschöne Autobahn jetzt teilweise, gell, hat 3 Stücke noch drin. So, begreif die Bauingenieure, wer will. Warum lassen die auf einer so herrlichen Autobahn 3 kaputte Stücke? Aber ist ja egal, vielleicht wollen die ins Stau. Gut, wie komme ich? Ach so. Also, ich fahre hierher. Sagen wir, ich gehe auf die Autobahn und will nach Frankfurt. Kurz hinterm Autobahnkreuz Stuttgart steht ein großes Schild, riesengroß, nichts übersehen, Frankfurt. Ja, denke ich, ist ja komisch. Das ist ja ein Rüdenacker da. Ich habe gedacht, Frankfurt, das sei eine Großstadt mit Hochhäusern, aber da steht's. Ich fahre ab von der Autobahn übers Gräbele und stehe da auf dem Rüdenacker unterm Schild. Kommt einer und sagt, wir machen Sie. Da sage ich, bin auch überrascht. Ich wollte nach Frankfurt. Mir wurde gesagt, es dauert mindestens 2 Stunden, aber jetzt bin ich da. Ich habe mir Frankfurt ganz anders vorgestellt, nicht so als ein Acker. Ja, sagt der gute Mann, lies mal genau, da steht Frankfurt 185 Kilometer. Das ist ein Schild. Du musst weiterfahren. Wer die Zeichen und Wunder als das Entscheidende nimmt, Leute, der parkt unterm Schild. Der parkt unterm Schild. Der kommt gar nie ans Ziel, nämlich zu diesem Jesus. Schwachheit, Krankheit. Ich rühme mich dessen, sagt der Apostel Paulus, denn da wird die Kraft von Jesus in besonderer Weise sichtbar. In Schwachheit leben, mit Gnade umgeben, ist unsere zweite Linie. Krankheit und Schwachheit, nicht, dass wir das immer als Entschuldigung und Ausrede nehmen. Das gibt's auch. Oh, ich bin so schwach. Nein, also da kann ich nicht mitmachen, das kann ich nicht. Es ist das Entscheidende, wo schaue ich denn hin in meiner Schwachheit? Alle Klagelieder lähmen. Deshalb sagt der Paulus in seiner Schwachheit, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich rühme mich. Ich singe Loblieder. Wie heißt es in diesem Lied? Unsere Alten, die haben schon sehr tiefe Einsichten gehabt. Da kann sich manches Lobpreislied heute weit drin dahinter verstecken. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir nur dich haben, kann uns nicht schaden. Das ist dieses Loben. Wir waren auf einer Freizeit, ich habe dort die Bibelarbeiten gehalten. Einer meiner Söhne war mit dabei, der hat da auch in der Kinderbetreuung geholfen. Ich war da oben in Arosa. Da geht es, glaube ich, 316 Kurven runter nach Chur. Gewaltige Strecke. Schon froh, wenn man droben ist. Jetzt bricht er sich da bei der Kinderbetreuung ganz kompliziert den Fuß. War schwierig. Und ich musste immer wieder runterfahren. Und ich habe dann bei mir gedacht, das war jetzt auch völlig unnötig. Warum geschieht so etwas? Und dann kam mir ein Liedvers in den Sinn. Den habe ich seither immer wieder in solchen Situationen leis vor mich hingesungen. Es ist nur zwei Zeilen. Da heißt Satan, der sinnet auf mancherlei Ränke, wie er vernichte, zerstöre und kränke. Und ein Wort habe ich falsch gesungen, ich habe das gleich nachgeschlagen. Es heißt nicht vernichte, sondern Satan, der sinnet auf allerhand Ränke, wie er mich sichte, verstöre und kränke. Mehr kann er nicht. Mehr kann er nicht. In meinen Schwachheiten, in meinen Anfechtungen, und jetzt reden wir auch von den geistigen Schwachheiten, von den Depressionen. Niemand will ja depressiv werden. Wer sucht sich da schon raus? Aber das kommt über mich. Satan, der sichtet, hältst du dann auch noch fest? In meiner Schwachheit, der Herr lässt nicht los. Er gibt dem Paulus sogar eine besondere Erfahrung. Dieser Zusammenhang zwischen großer Schwachheit und überwältigender Erfahrung entrückt bis in den dritten Himmel. Entrückt ins Paradies, eigentlich ganz wörtlich steht hier, für entrückt an sich reißen, an sich reißen. Den Paulus in seiner Schwachheit, den greift sich der Herr Jesus in besonderer Liebe und zeigt ihm seine Herrlichkeit. Dass es ein geschichtliches Geschehen ist, ist jetzt nicht Einbildung. Vor 14 Jahren, Paulus weiß noch ganz genau das Datum, das zeigt auch, das ist nicht alltäglich. Es geschieht ihm nicht jede Woche. Sondern es war etwas Gewaltiges, wo der Herr ihn wirklich ganz zu sich gerissen hat und ihm gezeigt hat, was sonst ein Mensch nicht sieht. Er kann nicht einmal sagen, inwieweit er da persönlich dabei war oder nicht körperlich. Übrigens dieses zweimalige Betonen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, das ist gegen die griechische Abwertung des Leibes gesagt. Es ist durchaus, hat der Leib eine große Bedeutung. Wir haben schon von der Humusqualität gesprochen. Wir Christen werten den Leib nicht ab. Wir loben ihn, das Wunderwerk Gottes. Nicht, dass wir sagen, ja nun, Krankheit ist normal, der Leib, der muss ja vergehen. Der Leib ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Der Psalmist betet, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Zum christlichen Leben, zum Leben in der Nachfolge Jesu gehört auch ein Ja zu meinem Körper, dass ich mich annehme. Unsere Minderwertigkeitskomplexe, die wir da haben, sind nichts anderes als Misstrauen gegen Gott. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber ich hätte gern mehr Muskeln. Ja, dann tu was dafür. Du bist Humus. Du bist angelegt. Da musst du eben ein bisschen trainieren, das gehört dazu. Ein großes Geschenk Gottes, unser Leib. Ein großes Geschenk, dass wir das Ja nicht verachten. Der Herr gibt diesem schwachen Paulus besondere Erlebnisse und zeigt ihm seine Wirklichkeit. Eine hohe Offenbarung. Wichtig ist, das ist nicht Predigtthema des Paulus, er malt das jetzt nicht aus, bis in alle Einzelheiten. Ich persönlich, jetzt rede ich nicht in, dass ich euch das irgendwie verbindlich sagen will, aber das ist jetzt eine Gedankenanregung. Ich persönlich bin sehr vorsichtig bei solchen Büchern, die Nahtoderlebnisse beschreiben. Es gibt es gerade auf dem evangelikalen Markt, einer der verunglückt ist, ein amerikanischer Pastor, ich habe dieses Buch gelesen, und dann beschreibt er da, er sei für einige Stunden im Himmel gewesen und wie das alles, er kann das sehr genau beschreiben. Ich weiß nicht. Also ich persönlich kann mich da nicht voll drauf einlassen. Ich beobachte auch, jetzt nicht nur in diesem Buch, sondern in vielem, was da mit sogenannten Nahtoderlebnissen einhergeht, Menschen, die sagten, ich war tot, aber wieder zurückgekehrt. Da wird immer nur davon geredet, es wurde immer heller und immer schöner und immer herrlichere Melodien und alles. Könnte da auch ein Betrug dahinter stehen, die Angst vor dem Tod nimmt für solche, die ins Verderben gehen? Wer raffiniert? Ich gebe es zu bedenken. Ich lese das mit größter Vorsicht. Paulus macht hier keinerlei inhaltliche Aussagen. Ihr kennt die Geschichte, die zwei Mönche. Sie haben ausgemacht, wer als erster stirbt, der kommt zurück in der Woche drauf und sagt dem Überlebenden, wie es im Himmel ist. Und tatsächlich stirbt einer und der andere wartet äußerst gespannt und in der vierten Nacht kommt er. Und Mönche reden ja nur Latein. Und dann fragt er ihn, qualiter, wie ist? Wisst ihr, wie der geantwortet hat? Totaliter, aliter, völlig anders. Das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Thema, dass wir überirdische, himmlische Wirklichkeiten ausmalen. Auch die Bibel ist hier sehr, sehr sparsam. Ganz anders im Islam, da gibt es viele Suren, die das Paradies vor Augen stellen. Wenn man es genau einmal analysiert, ist es im Tiefsten, ist es die Übersteigerung menschlicher Wünsche. Wenn du als Märtyrerin den Himmel eingehst, kriegst du dort 99 Frauen, ob das so wünschenswert ist. Ich weiß nicht, warum das gerade paradiesisch sein soll. Man hat manchmal mit einer schon zu schaffen und die Frauen mit uns Männern. Aber ob das erstrebenswert ist, 99 Frauen ewigkeitslang, also wird es ausgemalt. Die Bibel sagt inhaltlich eines von der Ewigkeit und das betont sie an allen Stellen, wir werden beim Herrn sein. Das ist das Entscheidende. Wir werden beim Herrn sein. Das ist das Entscheidende der Hochzeit. Jetzt wird der Bräutigam mein Mann. Die zwei, die heiraten ja nicht, weil der Sohn ein schönes Sofa in seiner Wohnung hat. Weil die Einrichtung so perfekt ist. Flachbildschirm, was weiß ich. Nein, die zwei heiraten, weil sie einander wollen. Nicht wegen der Einrichtung. Ich will in den Himmel nicht wegen, was weiß ich. Ja, das ist ja nur für Moslem. Da bin ich froh. Nein, ich würde mir den Himmel vorstellen, ich gehe sehr gern in die Sauna. Das erbaut mich körperlich. Und am liebsten gehe ich, wenn es richtig geschneit hat, kann man so im Schnee wahlen. Ich stelle mir den Himmel vor, also das wäre für mich ein Umstand, da gibt es eine herrliche Sauna und gleich daneben ein großes Tiefschneefeld. Und 20 Meter daneben, wunderbare Sommerwiese. Ist ja im Himmel alles möglich. Man kann sich das ausmalen, ist natürlich Quatsch. Ich will in den Himmel, um Jesus zu sehen, um mit ihm zu sein. Das ist biblische Linie. Beim Herrn sein. Es ist und bleibt in aller unserer Verkündigung das Wort vom Kreuz. Das bleibt die Mitte. Das bleibt die Mitte. Manche Christen, die das so betonen, dieses Überschwängliche und das Ausmalen und wie das alles, die ihre Schwachheit leugnen. Das kommt mir vor wie Feuerwerkschristen. Die lassen ein riesiges Ding. Und was bleibt nachher? Lauter leere Hülsen. Das ist so, wie wenn ich bei mir im Haus, das ist ein Öltank, der fast gab 3000 Liter. Wenn ich den anzünde, Leute, es gibt ein Feuerle. Gewaltig. Aber was bleibt nachher? Asche, eine Ruine. Ein Öltank, der ist dazu da, dass Wärme erzeugt wird. Das ist unsere Verkündigung. Nicht ein Feuerwerk. Ein Riesenfeuer loslassen. Sondern zu dem Ja sagen, wie mich der Herr auch in allen schwierigen Wegen führt. Ich will Rohr sein, nicht brennender Tank. Paulus sagt, ich habe zum Herrn dreimal gefleht. Es war ihm echt ernst damit, aber Jesus erhört ihn so nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist das Wichtige in deinem Leben. Ich bin verliebt in dich. Ich lass dich nicht los. Einer hat es einmal so gesagt, Gott bringt seine Kinder manchmal im Dunkeln zu Bett. Aber er bringt sie zu Bett. Und das ist mir auch erinnerlich, zu jüngster, der war öfters krank, hatte eine schwere Krankheit als Kind. Gott sei Dank, der Herr hat ihn gesund gemacht. Ich sage das bewusst, der Herr. Und einmal kam der Markus und hat gesagt zu mir, Papa, jetzt möchte ich endlich mal richtig krank sein. Ich habe gesagt, Kind, sei vorsichtig. Doch, ich möchte richtig krank sein. Da sage ich, warum denn? Die Mama ist immer so lieb zum Thomas. Ich möchte auch mal, dass sie so für mich da ist. Krankheiten können auch Umarmungen Jesu sein. Umarmungen Jesu. Schwachheit. In Schwachheit leben, mit Gnade umgeben, der Kraft Raum geben. Das ist das Letzte. Lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht die Umstände sind entscheidend, sondern die Nähe, die Liebe des Herrn. Paulus fleht, inbrünstig bitten und er erhält Antwort. Lass dir genügen, ich bin dir Schutzwehr. Wörtlich. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da steht ein ganz besonderes Wort für Kraft und das heißt Dynamis, die Dynamik. Die Kraft Jesu ist eine vorwärtsdrängende Kraft, eine verändernde Kraft. Und die hat den Paulus angetrieben. Eine bewegende Kraft bis hin, ganz wörtlich, Paulus und Silas im Gefängnis, in unbequemster Lage, da gefesselt. Und dann heißt es, und sie lobten Gott. Und jetzt zeigt der Herr seine Dynamis. Und es geschah ein Erdbeben. So beginnt die Gemeinde in Philippi. Ich denke an einen unserer Evangelisten, den Ramana. Ich bin ihm begegnet damals. Der sah ganz eingefallen aus. Und ich frage ihn, was hast du? Ja, sagt er, die Ärzte, die sagten, ich habe TB, das ist wohl auch so. Da sage ich dann, Leute, warum haben wir ein Krankenhaus gebaut? Dann geh doch ins Krankenhaus, lass dich behandeln. Und er sagt, das kann ich jetzt nicht. Ich habe so viele offene Türen in den Dörfern. Die Dynamik Jesu im Ramana. Er hat in diesen 3 Jahren, die er dann im Dienst war, noch über 30 Gemeinden gegründet. Schwachheit, die der Herr gebraucht. Bis hin, mit dem will ich schließen, in unserer Gemeinde, da gab es den Gerhard. Der Gerhard war ein Zeugnis für die ganze Gemeinde. Er war auf dem Acker gewesen, er war Landwirt, und da kam ein Gewitter. Und dann schlug der Blitz ein, eigentlich aus heiterem Himmel, war noch gar nicht richtig da, das Gewitter. Und dieser Blitz hatte Gerhard getroffen, auf dem Feld. Gerhard war ein sehr, oder ist es, war ein sehr frommer Mann, Kirchengemeinderat, der fiel um. Sein Sohn war mit dabei am anderen Ende des Ackers, der rennt dorthin und sieht den Vater da liegen. Er ruft noch den Notarzt. Aber die kommen und sagen, kann man nichts mehr machen. Und er sagt, nehm den Vater mit. Ja, die sagen, der atmet doch gar nicht mehr. Doch, nehm den Vater mit. Und sie nehmen den Gerhard mit im Notarztwagen ins Krankenhaus nach Kirchheim. Sie stellen fest, es ist noch ein bisschen Leben in ihm. Und dann bereiten sie die Kinder und die Frau vor und sagen, wenn er wieder alles erwarten, aufwacht, nochmal wirklich richtig atmet, der wird ein Pflegefall sein Leben lang bleiben. Er liegt im Koma, ist nichts mehr zu machen. Wir haben nicht gewusst, was sollen wir jetzt beten. Und dann hat sich ein Kreis von Betern gefunden, die haben einfach kindlich gebetet, Herr Jesus, zeig deine Kraft an dem Gerhard. Nach 3 Tagen ist der Gerhard, hat er die Augen aufgeschlagen. Seine Frau saß am Bett und er hat gemeint, es sei morgen, und hat er zu ihr gesagt, wo ist das Losungsbüchle? Weil so haben sie den Tag immer begonnen. Die Ärzte waren sprachlos, sprachlos. Der Gerhard ist aufgestanden und ist heimgegangen, wie wenn nichts gewesen wäre. Für einige Wochen war sein Kurzzeitgedächtnis ein wenig beeinträchtigt, aber er war wieder völlig hergestellt. Es war ein Wunder. Der ganze Ort hat es mitbekommen. Der Gerhard war ein Zeugnis für Jesu Kraft. 10 Jahre später, ich habe ihn zum Geburtstag besucht, da kam er mir entgegen, war er quittgelb, sage ich, Gerhard, was hast du denn aber? Da sagt er, ich weiß nicht, ja, du sollst mal auch zum Arzt gehen. Der Gerhard lässt sich untersuchen, er hat Krebs. Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Die Ärzte haben ihn dann entlassen aus Kirchheim, gesagt, ist austherapiert, da kann man nichts mehr machen. Er lag da in seinem Bett. Ich habe ihn immer wieder besucht und dann kam einmal drei seiner Stundenbrüder und die haben dann gesagt, Gerhard, der Herr hat schon einmal ein Wunder getan an dir. Er war da knapp über 60 mit seinem Krebs. Sollen wir beten, dass er das noch einmal macht? Und das ist mir unvergesslich, wie der Gerhard gesagt hat, nein, betet nicht, dass der Herr mich gesund macht, sondern betet, dass ich selig sterbe. Jetzt war er bereit. Schütt Dynamik, die Kraft Jesu Christi. Amen.
Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns heute gegeben hast. Danken dir auch für die Berichte aus dem Leben, auch die Berichte aus Indien. Danken dir, dass du in so vielfältiger Weise wirkst und handelst, deinen Namen verherrlichst, den einen in ganz schwere und schmerzvolle Wege führst und doch triumphierst und an einer anderen Stelle so triumphierst, indem du ein Wunder wirkst. Es ist deine Weisheit, es sind deine Wege. Danke, dass du auch deinen Weg mit uns hast. Danke, dass wir das erkennen dürfen, dass wir das auch für die Welt glauben dürfen. Und wir danken dir auch für unseren Bruder. Wir bitten dich für ihn, dass du ihn weiter segnest und zum Segen setzt, gerade auch in der Arbeit für diese Indienmission. Danke, Herr Jesus, dass du überbitten und verstehen tust. Und so begleite ihn auf dem Heimweg und geh auch mit uns in den kommenden Abend. Amen.